Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo liebe Limo-Fans, Caroline Hegenbart ist seit einigen Jahren Bundesgeschäftsführerin des IVD. Wie geht es dem Verband jetzt, wo es den natürlichen Verbündeten FDP weder in der Regierung noch im Parlament gibt, wobei...
Naja, also natürlicher Verbündeter würde ich jetzt hinterfragen, diese Begrifflichkeit.
Auf meine Bemerkung hin, dass doch die FDP die Partei sei, die sehr stark für Wohneigentumsbildung eintrete, sowie der IVD auch, zeigte sie sich enttäuscht darüber, dass das Thema im Koalitionsvertrag kaum eine Rolle spielt.
Aber auch bei der FDP, da waren wir schon enttäuscht, dass Christian Lindner immer das große Wort geschwungen hat hinsichtlich Grunderwerbsteuer, dass die gesenkt werden müsste und dann sich aber einen schlanken Fuß gemacht hat und gesagt hat, ja Mensch, wir vom Bund, wir können da eigentlich gar nichts machen.
Seit einigen Monaten ist Caroline Hegenbart auch Vorstandsmitglied im europäischen Dachverband CEPI. Was macht man da? Mit der Intronisierung von Dan Jørgensen als Kommissar der EU kommt einerseits dem Thema Wohnen und Bauen jetzt eine große Bedeutung in Europa zu.
Andererseits müssen wir natürlich befürchten, dass das zu noch mehr Bürokratie und Regulierung führt.
Das will CEPI verhindern. Es lohnt sich wie immer ein Blick in die Shownotes auf podcast.haufe.de/Immobilien, denn dort gibt es den Link zum Haufe Immobilienportal mit aktuellen News und Infos. Außerdem können Sie unser digitales Abo kostenlos testen. Gibt es Anregungen zu Limo, dann schreibt uns unter redaktion@immobilienwirtschaft.de. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
Sind Sie auf der Suche nach geeigneten Fach- und Führungskräften in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft? Auf dem Haufe Stellenmarkt präsentieren Sie sich crossmedial in den relevanten Branchenmagazinen, Online-Portalen und Newslettern als attraktive Arbeitgeber für Ihre Zielgruppe. Finden statt suchen. Weitere Infos finden Sie unter www.stellenmarkt.haufe.de.
Ich freue mich, dass ich dich an der Strippe habe, Caroline. Wie geht's dir? Gruß, ganz herzlichen Gruß nach Berlin. Scheint die Sonne noch oder ist inzwischen der große Platzregen? Hat er angefangen?
Platzregen ist nicht in Sicht, aber es regnet und das hat die Stadt jetzt gleich wieder in Ausnahmezustand versetzt, sodass ich doppelt so lange gebraucht habe, um ins Büro zu kommen als normalerweise.
Hast du denn wenigstens geht's dir gut? Hast du einen Kaffee vor dir stehen oder hast du noch keinen gehabt heute Morgen?
Ich habe keinen Kaffee vor mir stehen, das habe ich nie, weil ich trinke weder Tee noch Kaffee, aber was ich brauche und das weiß jeder, der mich besser kennt, ohne Cola Light am Morgen ist mit mir nicht gut auszukommen.
Prima.
Und deswegen habe ich mich jetzt hier auch ausgestattet, dass es über die Dauer des Podcasts auch ausreicht.
Ja, wir kennen uns jetzt schon so lange, aber das wusste ich auch noch nicht von dir. Du warst lange, und da haben wir uns kennengelernt, Chefredakteurin der AIZ, und jetzt bist du Bundesgeschäftsführerin des IVD. Erzähl doch mal drei Takte über deinen Werdegang, weil dass man vom Chefredakteur zum Bundesgeschäftsführer und dann auch noch als Frau wird, ist ja vielleicht nicht so ganz typisch.
Ja, also Chefredakteurin AIZ, das war eingebunden in die Position Leitung Kommunikation beim IVD. Und insgesamt bin ich jetzt seit 25 Jahren in der Branche. Aber ich bin sowas wie eine Quereinsteigerin. Also ich bin weder Immobilienkauffrau noch Juristin, sondern ich habe Betriebswirtschaft studiert, ich habe Kommunikationswissenschaften studiert und das wirst du auch noch nicht von mir wissen, weil ich jetzt erst selbstbewusst genug dafür bin, das auch zu sagen. Ich habe auch Kunstgeschichte studiert.
Ja.
Genau.
Was ja kein Makel ist.
Nein, gar nicht. Aber in der Branche, also erst seitdem die Bausenatorin in Hamburg, also die ehemalige Dorothee Stapelfeld, damit ja nicht vorm Berg gehalten hat, sondern das immer gesagt hat, sie ist promovierte Kunsthistorikerin, habe ich dann auch damit angefangen, das nicht unter den Tisch fallen zu lassen.
Wie hat sich denn dein Leben dadurch verändert, dass du jetzt auf einmal Bundesgeschäftsführerin vom IVD geworden bist?
Naja, auf einmal ist das ja jetzt nicht passiert.
Okay.
Man kann sagen, ich habe beim IVD, also als ich angefangen habe 2004, bei diesem Verband war das ja noch der RDM.
Ja.
Und der wurde dann ein paar Monate später zusammen mit dem VDM zum IVD. Und da habe ich als Pressereferentin angefangen und dann wurde ich Chefin Kommunikation. Und 2015 habe ich dann den Ruf nach Hamburg bekommen, um da den Regionalverband Nord zu übernehmen und habe das 4 Jahre gemacht. Und es waren 4 ganz besonders gute, schöne Berufs- und auch Lebensjahre. Mhm. Und 2019 bekam ich dann den Ruf zurück von Jürgen Michael Schick, dem damaligen IVD-Präsidenten, die Bundesgeschäftsführung zu übernehmen. Und also ich bin da schon reingewachsen,
ja,
in diese Aufgabe. Aber ich muss zugeben, 2019, das war dann schon auch ja eine echte Herausforderung. Also da ging es ja dann auch politisch um das Bestellerprinzip und
ja,
all diese harten Maklerthemen. Und Berlin ist dann schon nochmal ein anderes Klima als Hamburg,
ja, ja.
Nicht nur wettermäßig.
Ja, und Ende letzten Jahres bist du ja gewählt worden als Vorstandsmitglied des Europäischen Dachverbands. Verbands CPI. Da kommen wir gleich noch drauf. Jetzt aber noch mal zum IVD. Siehst du denn Unterschiede im Verhältnis des IVD zur neuen Bundesregierung im Vergleich zur alten? Also hat sich da etwas geändert?
Ja, also da stehen wir ja auch jetzt ganz am Anfang. Die neue Regierung steht am Anfang.
Mhm.
Und wir haben da natürlich eine stabile politische Infrastruktur. Es hat sich ja nicht alles geändert. Aber jetzt bilden sich nach und nach Formate und Foren aus. Und das muss ich jetzt noch erweisen. Also wir sind da sehr offen und konstruktiv und auch konstruktiv kritisch dabei. Wir haben uns von Anfang an dafür ausgesprochen, auch so ein Bündnisformat weiterzuführen.
Was heißt das Bündnisformat? Was heißt Bündnisformat?
Also Bündnis bezahlbarer Wohnraum,
ah, ja, okay.
Was Clara Geiwitz in der Ampelkoalition eben aufgesetzt hat. Auch wenn wir da auch immer kritisch uns geäußert haben über die Zusammensetzung. Also sehr viele Teilnehmer, also insgesamt ja 37, also von der Regierungsbeteiligung, den Ländern, Gewerkschaften, Kirchen, über Studentenwerk bis hin zum Bauhaus der Erde.
Unglaublich, ja.
Und auch Stiftungen aus der Schweiz, die am Tisch saßen und am liebsten den Lehmhausbau auf Erbpachtbasis Deutschland etablieren wollten. Das waren schon sehr mühsame Verhandlungen und Gespräche, Diskussionen.
Mhm.
Aber bei dieser Abschiedsveranstaltung, das war im Dezember am Nikolaustag, haben wir ganz deutlich gesagt, dass dieses Format muss es weitergeben. Das hat seine Berechtigung, aber wir würden uns schon wünschen, dass es da in kleineren Gruppierungen auch noch intensivere Gespräche gibt.
Und gibt es dieses Format weiter oder wird es es weitergeben?
Das ist noch ungewiss, aber wir gehen schon davon aus, dass die neue Bauministerin Verena Hubertz das in irgendeiner Form fortführt. Im Koalitionsvertrag explizit angekündigt ist ja dieser Expertenkreis zum Mietrecht.
Ja.
Und da erwarten wir tatsächlich jetzt in den nächsten Tagen Einladungen. Wir wissen nichts Genaues, wie der sich zusammensetzen soll. Aber wir sind überzeugt, dass sie als IVD da jede Menge beizutragen hätten.
Ihr habt ja euren natürlichen Verbündeten, so kann man das mal sagen, die FDP verloren. Macht sich das in irgendeiner Form jetzt schon bemerkbar?
Naja, also natürlicher Verbündeter finde ich jetzt, würde ich jetzt hinterfragen, diese
okay.
Begrifflichkeit.
Ja.
Aber natürlich, wir hatten Marco Buschmann bei uns zu Gast und haben uns von dem auch sehr verstanden gefühlt. Und Christian Lindner, da hatten wir auch einen guten Draht. Wir finden, es fehlt eine liberale Kraft insgesamt jetzt. Das geht uns ab. Aber wir haben zu den anderen Parteien der Mitte natürlich auch sehr guten Kontakt. Und insofern müssen wir das jetzt irgendwie kompensieren.
Natürliche Verbündete meine ich jetzt vor allen Dingen auch deswegen, weil ja die FDP so wie keine andere Partei sich stark gemacht hat für die Förderung von Wohneigentum, genauso wie es der IVD ja tut. Und das war jetzt mein Hintergrund, aber es steht ja auch in den Parteiprogrammen zum Teil der anderen Parteien. Mal schauen, was da umgesetzt werden kann.
Viel zu wenig. Mhm. Viel zu wenig steht das. Also ich finde, auch im Koalitionsvertrag kommt das Wort Eigentum ja nicht besonders häufig vor. Mhm. Aber auch bei der FDP, da waren wir schon enttäuscht, dass Christian Lindner immer das große Wort geschwungen hat hinsichtlich Grunderwerbsteuer, dass die gesenkt werden müsste. Mhm. Und dann sich aber einen schlanken Fuß gemacht hat und gesagt hat, ja Mensch, wir vom Bund, wir können da eigentlich gar nichts machen. Die Länder wollen da nicht mitziehen. Obwohl wir wissen, dass beispielsweise Hamburg mit einer Öffnungsklausel sofort gesenkt hätte.
Aber wie erlebst du denn jetzt die zwei Präsidenten? Das war ja schon auch, Jürgen Michael Schick war ja, glaube ich, FDP-Mitglied und hatte da nochmal den Kontakt sehr, sehr intensiv, auch zu dieser Partei. Dirk Wohlthoff ist es wahrscheinlich nicht. Sie sind auch vom Typ her völlig unterschiedlich. Ist jetzt in der Arbeit, in der Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, siehst du da qualitative Unterschiede oder sind es einfach zwei verschiedene Persönlichkeiten, die ihren Job
das
tun?
Das sind sie. Die sind ja sehr gut miteinander befreundet, obwohl oder vielleicht gerade, weil sie völlig unterschiedlich sind. Und ich bin einfach ein großer Fan von diesem Vereins-Club-Verbandsgedanken. Ja? Und ich bin da immer wieder begeistert, was aus dieser Basisdemokratie hervorgeht an Führungspersönlichkeiten, die man vielleicht anderthalb Jahre vorher noch gar nicht gesehen hat. Und wenn man so eine strahlende Präsidentenpersönlichkeit hatte, wie Jürgen Michael Schick es nun mal war, dann denkt man schon auch insgeheim, besser kann es eigentlich nicht werden, sondern eher schlechter. Mhm. Aber es ist mit Dirk Wohlthoff anders gut geworden. Also du kennst Jürgen Michael Schick, der strahlt natürlich extrem nach außen. Also eine ganz große Strahlkraft über den Verband hinaus. Dirk Wohlthoff, der hat eine ganz starke Wirkung nach innen. Also der ist eine ganz große Identifikationsfigur für unsere Mitglieder. Der ist nahbar und der ist auch auf ganz vielen Veranstaltungen ansprechbar. Der nimmt auch eben mal den Hörer in die Hand.
Mhm. Kommen wir mal zur CEPI. Wenn ich es richtig weiß, ist die CEPI ja Ansprechpartner für die EU-Kommission und das Parlament in allen wohnungspolitischen Fragen. Also das hört sich jetzt erstmal ziemlich groß an. Aber jetzt hilf mir mal weiter. Was macht man da? Wie ist die Aufteilung der verschiedenen Bereiche dort?
Da muss man dazu sagen, also in der CEPI sind 26 Verbände organisiert aus 18 europäischen Ländern, also nicht nur EU, und Tendenz wieder wachsend. Und wir haben eine Geschäftsstelle in Brüssel und die übernimmt die politischen Kontakte. Und das ist natürlich seit letztem Jahr, seitdem es einen Kommissar für Wohnungswesen gibt und seitdem es eine parlamentarische Taskforce gibt, die namens Haus, die sich mit der Wohnungskrise beschäftigt, hat man da natürlich auch direkte Ansprechpartner. Und das merken wir auch, dass wir vertreten hochgerechnet 200.000 Makler und Verwalter in ganz Europa. Wir haben denen natürlich eine ganze Menge an Empirie auch zu liefern, an Daten. Und das brauchen die ja jetzt, weil diese Taskforce Haus, die hat nur ein Jahr, um tatsächlich eine Problembeschreibung zu erstellen und dann auch schon Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Und da brauchen die natürlich Leute, die zwischen den Eigentümern und den Mietern, Vermietern stehen und die Sachen verwalten und vermitteln. Und da merken wir schon, dass wir an Ansehen gewonnen haben.
Wer ist wir? Also der Verband?
Die CEPI.
Die CEPI.
Genau.
Sag mal, und der Kommissar, was kann der überhaupt bewirken?
Offen gestanden haben wir diese Bedenken auch gehabt. Ja, also wir sind da so ein bisschen ambivalent. Einerseits finden wir es gut, dass dem Thema Wohnen und Bauen jetzt so eine hohe Aufmerksamkeit zukommt mit einem eigenen Kommissar. Andererseits müssen wir natürlich befürchten, dass das zu noch mehr Bürokratie und Regulierung führt. Mhm. Das ist auch Teil unserer Arbeit, dass die EU natürlich ihre Berechtigung hat, aber die Nationalstaaten in diesem Bereich weiterhin autark agieren können müssen. Also sind so unterschiedliche Märkte. Das ist eben das Gute an der CEPI, dieser Austausch, zu sehen, was läuft in den anderen Märkten, was ist vergleichbar, was ist total anders, was sind die Best Practice Erfahrungen, was sind aber auch Worst Practice Erfahrungen. Das ist wie so eine Laborumgebung, dass man einen direkten Vergleich hat. Und auch das sind Informationen, die wir dem Parlament und der Kommission zur Verfügung stellen können.
Du hast es angesprochen, Best Practice oder Worst Practice. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich dich damit jetzt zu sehr überfalle, aber gibt es denn Beispiele, wo bestimmte Bereiche im Bereich der Immobilienwirtschaft in irgendeinem Mitgliedstaat sehr gut funktionieren, und gibt es Bereiche, die besonders schlecht funktionieren?
Naja, ich muss mit Worst Practice anfangen. Also die Holländer, dieses kleine Land ist aber ein echt gutes Maklerland. Also die Maklerquote ist da sehr, sehr hoch, nahezu 100%. Die Umschlagsquote ist ja auch viel höher. Also da kauft man ja ein Haus und verkauft es auch dann wieder nach 3 Jahren. Mhm. Das ist eine ganz andere Kultur da. Auf diese Art und Weise können die aber Daten in Echtzeit sammeln. Und die sind so aufschlussreich. Also beispielsweise im letzten Jahr gab es in Holland wieder eine Mietrechtsverschärfung hinsichtlich Eigenbedarf etc. Und das ist wirklich sofort umgeschlagen, dass viele Vermieter mit Eigentumswohnungen, die sie bisher vermietet haben, dass sie die verkauft haben. Also das hat den Markt natürlich erstmal belebt. Aber das eigentliche Ziel, nämlich die Mieter zu schützen, das ist hinten runtergefallen, weil diese Wohnungen jetzt dem Mietwohnungsmarkt entzogen worden sind. Ja.
Okay. Ja.
Mhm. Und das sind so Erfahrungen, auf die können wir dann verweisen. Das ist die fließen auch in unsere politische Arbeit hier in Deutschland ein. Mhm. Sogar die EU, die hat das jetzt erkannt. Kürzlich wurde so ein Monitorbericht veröffentlicht, wo explizit gesagt wurde, in Deutschland könnte die zunehmende Rent Control Regulation dazu führen, dass dringend notwendige Investitionen in den Wohnungsbau verhindert werden. Mhm. Das kommt aus Brüssel, dieses Eingeständnis. Insofern können wir das aus den verschiedensten Perspektiven in den europäischen Ländern dann auch mit Zahlen und Daten unterfüttern.
Ein ganz spannendes Beispiel. Jetzt, ich habe erst gedacht, das wäre jetzt ein Best-Practice-Beispiel. Das war tatsächlich Worst. Vielleicht noch ein anderes Gegenbeispiel, wo du sagst, Mensch, da sind bestimmte Mechanismen, die in einem bestimmten Land gut funktionieren, die wir vielleicht adaptieren könnten bei uns.
Beim Deutschen Immobilientag, da hast du ja mitbekommen, dass unsere Mitglieder sich dafür ausgesprochen haben, dass wir ein Gemeinschaftsgeschäfte-Tool in Deutschland aufziehen. Das wird auch nächstes Jahr live gehen. Das ist mein persönliches Herzens- und Kopfprojekt.
Ja.
Und das ist ja etwas, was aus den USA kommt. Da heißt es ja MLS, Multi-Listing-System. Mhm. Wir finden diese Begrifflichkeit nicht so schön. Und bei uns wird es SDS, heißt es Smart Deal System. Und ich war kürzlich in Amsterdam bei dem General Meeting von der CEPI. Und da bin ich eben wieder mit vielen Vertretern aus den Ländern ins Gespräch gekommen, die schon mit einem Gemeinschaftsgeschäfte-Tool arbeiten. Und da kann man unglaublich viel von lernen, und man kann sich dann über die Nationalgrenzen hinaus auch noch vernetzen. Hm. Und das ist etwas, wo wir sehr stark voneinander profitieren, von Dingen, die eben gut gelingen.
Das heißt, du erfährst von diesen Dingen im Bereich der CEPI und versuchst sie in irgendeiner Form nach Deutschland zu adaptieren.
Ja, also das habe ich tatsächlich jetzt aus den USA mitgenommen. Mit der NAR sind wir ja auch eng verbunden. Aber dass diese Welle nach Europa rübergeschwappt ist, das habe ich tatsächlich von der CEPI miterlebt. Und wir können uns jetzt gegenseitig stützen und vor ja Erfahrungen schützen, die einer macht und gesehen hat, dass das vielleicht nicht so gut läuft. Und ja, auf die Art und Weise können wir da ein europäisches, vielleicht sogar auch mal globales System aufbauen und etablieren.
Ziele der CEPI sind ja zum Beispiel auch, das habe ich gelesen, die Chancengleichheit für Makler, Maklerinnen und Verwalter im europäischen Kontext. Da ist in diesem Zusammenhang die Rede von Wettbewerbsnachteilen in nicht reglementierten Ländern. Was sind nicht reglementierte Länder und welche Wettbewerbsnachteile gibt es denn?
Deutschland ist in dieser Sache nicht reglementiert.
Was bedeutet das?
Ja, also es gibt keine Berufszugangshürden, außer dass man ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen muss und in sauberen Verhältnis leben muss.
Alles klar.
Nicht vorbestraft sein darf. Da gehören wir wirklich ja zu den wenigen Ländern in der EU, wo das noch so ist. Also Frankreich, sogar Andorra, ja. aber um wirklich in Frankreich zu bleiben, da sind die Anforderungen sehr, sehr hoch. Da musst du ein Hochschulstudium haben. Du musst dann auch Berufserfahrung nachweisen. Du musst in Frankreich musst du auch 42 Weiterbildungsstunden in 3 Jahren nachweisen können. Das ist bei uns ja Gott sei Dank seit einigen Jahren auch so, allerdings nur 20 Stunden. Ja, also in Frankreich ist es doppelt so hoch. In den Ländern gibt es Register, wo du dich als Makler und Verwalter führen lassen musst, etc. Und da gehört Deutschland wirklich zu den nicht regulierten Ländern.
Und was gibt es für Wettbewerbsnachteile dort?
Deutsche Makler und Verwalter, die können jetzt unmöglich in Frankreich tätig werden, beispielsweise, wenn es auf Dauer angelegt wäre. Sie können natürlich temporär tätig werden. In den EU-Ländern, da ist ja Freizügigkeit und Berufsfreiheit. Aber das ist auch nicht ohne. Ja, also ich möchte da in dem Zusammenhang von einem Beispiel erzählen, was mir wirklich sehr nahe geht, jetzt auch gerade wieder in diesen Tagen. Ein Mitglied, eine Immobilienmaklerin aus Aschaffenburg, die sitzt seit über einem Jahr in Haft auf Zypern. Warum? Weil sie, also sie hat dort öfter Urlaub gemacht und hat im Zuge dessen auch eine Immobilie oder Immobilien in Nordzypern verkauft. Und das ist nicht gestattet, weil durch diesen Türkei-Griechenland-Konflikt gelten Immobilien in Nordzypern als potenziell enteignete Immobilien. Die dürfen nicht einfach so verkauft werden. Und da ist sie ein bisschen blauäugig rangegangen und sitzt nun seit über 12 Monaten in Zypern in Haft unter wirklich erbärmlichen Zuständen und kriegt keinen richtigen Prozess. Also das sind immer Anhörungen, das sind jetzt schon 40 Termine gewesen, die dann irgendwie wieder platzen, weil kein Übersetzer da ist oder ein Dokument fehlt. Und das ist ein Beispiel, das zeigt, dass das also nicht eben mal so zu machen ist, im Ausland dann als Makler tätig zu werden. Da muss man die Regeln und Gesetze schon sehr gut kennen, auch wenn man das nur temporär tut.
Wow, das geht einem mir tatsächlich an die Nieren.
Ja.
Ich habe jetzt, die nächste Frage wäre gewesen, weil mich das schon auch interessiert, ob es wirklich einen Bedarf nach europaweit ähnlichen Bedingungen für die Immobilienberufe gibt?
Ja, also den Bedarf sehe ich tatsächlich nicht. Wir haben natürlich Mitgliedsunternehmen, die sind in den Grenzregionen zu Frankreich, zu Polen, zu den Niederlanden. Die haben dann auch schon die Berechtigung, dort tätig zu werden. Die haben sie sich erarbeitet oder haben sich da eben eintragen und registrieren lassen. Aber wo wir einen echten Bedarf sehen, ist hinsichtlich der Transparenz, dass die Verbraucher in den EU-Ländern wissen, mit wem sie es da zu tun haben. Und da ist die CEPI jetzt sehr erfolgreich mit dem sogenannten MM-CEPI-Siegel. Also MM heißt Member of CEPI, mit dem sich die Mitglieder in den Nationalverbänden ausweisen können, dass sie eben sich gewissen Standards unterwerfen. Also das sind Ausbildungsstandards, das sind Weiterbildungsstandards, Geldwäsche spielt eine ganz große Rolle, Geldwäscheprävention, Compliance, solche Dinge, die kann man tatsächlich mit diesem Siegel und dem Eintrag in dieses MMCP-Register kann man das nachweisen und sorgt so für Transparenz. Also das ist das Bestreben. Nicht, dass wir jetzt hier alle Regulatorik gleichschalten, sondern dass es für die Verbraucher erkennbar wird, ob sie es da mit einem qualifizierten Profi zu tun haben oder eben nicht.
Jetzt vielleicht nochmal ganz, ganz am Ende die Frage, dass du hast ja so einen Blick auf Europa und auf die europäischen Spitzenverbände. Und wir hatten schon überlegt, was Deutschland, der Markt, sich von anderen Ländern abgucken kann und was auch sicherlich nicht. Hast du in deiner Arbeit in Bezug auf den IVD irgendwas, wo du sagst, ja Mensch, das machen andere Verbände gut? Das würde ich jetzt für den IVD also in der Verbandsarbeit auch mitnehmen.
Ja, also da gibt's natürlich auch Dinge, um die ich meine Kollegen beneide. Also zum Beispiel der niederländische Verband NVM. Die verfügen ja über ein echtes digitales Ökosystem. Also die haben dieses Portal Funda vor 20 Jahren gegründet und das ist das eigentlich das einzige Portal, was es in den Niederlanden gibt. Also Funda ist schon Oberbegriff für Wohnungsportale, für Immobilienportale, ja, also wie Tempo und Taschentuch ist Funda gleich Portal. Die bekommen auf die Art und Weise wirklich wertvolle Daten, die in Echtzeit erhoben werden können und mit denen sie dann auch die Politik beraten. Mhm. Also die wissen, die können wirklich ganz genau beobachten, in welchen Regionen jetzt die Nachfrage gerade steigt, wo sie zurückgeht, wo viel gebaut wird und was da gebaut wird, in welcher Größe und in welchem Schnitt. Und das ist natürlich dann für die Politik auch von ganz hohem Wert. Und da denke ich mir, Mensch, es wäre schön gewesen, wenn wir vor 20 Jahren diesen Schritt auch konsequent gegangen wären.
Wir können ihn immer noch gehen und es ist nie zu spät. Wahrscheinlich, das hört sowieso alles nie auf. Es geht immer weiter. Am Ende des Podcasts, Caroline, stelle ich ja immer noch mal die Frage, mit wem Sie eine Limo trinken könnten, wenn wir es Ihnen ermöglichen würden. Kann lebend, kann tot sein, muss nicht der Branche zugehören. Hast du eine Idee?
Eine Limo trinken. Ja, eine kühle Limo trinken würde ich gerne mit jemandem, der nicht mehr lebt. Genauer gesagt, der vor 500 Jahren gelebt hat.
Okay.
Andrea Palladio, kennst du?
Nein.
Ein genialer Renaissance-Architekt. Und ich war über Ostern mal wieder in Norditalien und habe eine dieser Bauwerke von Andrea Palladio besichtigt und war wieder überwältigt von dieser nachhaltigen Architektur, von dieser zeitlosen Architektur, von dieser funktionalen, menschenfreundlichen und schönen Architektur. Und ich stelle mir jetzt vor, mit Andrea in einem seiner Kolonnadengänge, in seiner schattigen Kolonnadengänge eine Limo zu trinken und zu überlegen, wie man dieses System auf den modularen und seriellen Wohnungsbau übertragen könnte, den wir ja jetzt so präferieren, um möglichst schnell viele Wohnungen zu bauen. Also ein System der Funktionalität, der Nachhaltigkeit, der Effizienz, aber auch der Schönheit, damit wir in 100 Jahren
noch sagen können, das sind tolle Wohnungen, in die würden wir einziehen, so wie wir heute sagen, in diese Gründerzeitbauten möchten wir gerne einziehen. Okay. Also da kommt die Kunsthistorikerin in mir.
Wollte ich gerade sagen.
Durch.
Genau.
Ja.
Ja, wunderbar. Also das ist völlig unerwartet und dass der dir jetzt so eingefallen ist. Aber ich glaube, wenn man gerade so eine Ausstellung besucht hat, dann sind diese Menschen dann auch im Kopf. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Caroline. Und ich wünsche dir, sehen werden wir uns bald. Ich wünsche dir eine gute Zeit, komm gut durch den Sommer und bis bald.
Vielen Dank, Dirk. Vielen Dank für die Gelegenheit.
Ciao. Ja, liebe Limo-Fans, lasst uns CEPI weiter beobachten. Ich bin gespannt, ob der Dachverband es schafft, weniger Bürokratie durchzusetzen. Aber würden wir das wirklich erfahren, wenn geplante Bürokratie dank CEPI nicht kommt? Ich mahne eine gute Kommunikation der Arbeit an, die CEPI macht, und ich freue mich darauf, vielleicht bald einmal über Erfolge der Institution zu berichten. Limo gibt es auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem herzlichen Dank an die Technik Severin Gauthier und besonders diesmal Nico Usbeck, ihr, euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.